Astronomie am Kepler. Hier sind wir wieder. Herzlich willkommen zu Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des BRG Kepler Graz. Wir sind aus der Sommerpause zurück, allerdings hat der Astronomiekurs noch nicht gestartet, das wird noch etwas dauern, aber dafür starten wir mit einem besonderen Special. Ich war am 3. September eingeladen zu einem Wissenschaftstalk im Orpheum Graz, gemeinsam mit der Grazer Sonnenforscherin Astrid Veronik, und wir sprachen dort über die Sonne, das Universum und wir. Und ich wünsche euch viel Vergnügen beim Reinhören.
Ich wünsche einen schönen guten Abend Ihnen allen. Es ist ein schöner Tag, aber noch schönerer, hoffentlich ein noch schönerer Abend hier. Ein interessanter Abend. Wir wollen uns mit dem Thema Sonne, mit dem Thema Universum, mit dem Thema, woher kommen wir, wohin gehen wir, beschäftigen. Ich darf mich nur ganz kurz vorstellen, mein Name ist Norbert Swoboda, ich bin da hier für die kleine Zeitung oder dort Wissenschaftsredakteur und darf die beiden wirklichen Experten begleiten und Sie begleiten bei diesem Thema. Es ist im Rahmen so einer Veranstaltungsserie des Forschungsfonds FWF. Das ist einer der beiden großen Forschungsförderungsfonds in Österreich und dieser beschäftigt sich vor allem mit der Grundlagenforschung, fördert Grundlagenforschung, junge Forschung, innovative Forschung. Und da gibt es sogar einen speziellen Bezug zu Graz. Der derzeitige Präsident des FWF war davor Professor an der Universität in Graz und auch Vizerektor für Forschung. Das zu dem Thema. Ja, unsere zwei Gäste, Auskunftspersonen, Experten sind einerseits Frau Professorin Astrid Veronik. Sie ist Sonnenphysikerin, also Physikerin spezialisiert auf die Physik der Sonne. Sie hat, was vielleicht nicht jeder weiß, dass zu diesem Lehrstuhl, wenn man so will, auch das Österreichische Sonnenobservatorium auf der Kanzelhöhe in Kärnten gehört, das auch Sie betreuen. Fachlich hat sie über Sonnenflares, also so hat die Ausbrüche, promoviert. Und das ist auch, glaube ich, zieht sich wie eine rote Linie durch. Es gab Forschungsaufenthalte am Goddard Space Flight Center der NASA in den USA. Und sie hat sich dann 2009 an der Universität Graz habilitiert und hat dann 2020 ihre Professur eben im Rahmen des Instituts für Physik angetreten. Das ist also ein Teil der Physik. Und ihre Forschungen beschäftigen sich mit der Physik von energetischen Strahlungsausbrüchen und Massenauswürfen unserer Sonne und vor allem auch deren Auswirkungen auf das Weltraumwetter auf der Erde. Was wichtig ist, jede Physik benötigt auch ein gewisses experimentelles Umfeld. In dem Fall zum Beispiel ist Frau Professor auch beteiligt an dem STIX-Röntgenteleskop, das an Bord der Solar Orbiter Mission ist. Was das genau ist und was das tut, werden wir heute noch genauer erfahren. Aber da gibt es auch ganz aktuelle Nachrichten. Ja, die Arbeit besteht aus vielen Forschungsprojekten und das muss man vielleicht durchaus einmal in dem Rahmen auch erwähnen, die eben auch gefördert werden von unterschiedlichen Stellen. Dem FWF haben wir schon gehört. Der FFG ist ein anderer Forschungsfonds und auch von der Europäischen Weltraumbehörde ESA, wo Österreich Mitglied ist. Ja, dann darf ich auch kurz vorstellen den Professor Norbert Siller. Er ist Wissenschaftskommunikator und Lehrer für Physik und Religion am BRG Kepler in Graz. Er hat dementsprechend Physik und Theologie in Salzburg und Graz studiert und ist aber sozusagen außerhalb dieser beruflichen Seite auch sehr intensiv beim Steirischen Astronomenverein, STAV, tätig. Er betreut die Schulsternwarte, gibt Astronomiekurse des BRG Kepler und hat das Kepler-Teleskop-Treffen 2018 gegründet. Das ist sozusagen ein Ort Get-Together von Schülern, von Interessierten, von Experten und so weiter. Und seit Jänner 2024 macht er auch den Podcast Astronomie am Kepler. Und da sehe ich, seit dem letzten Schuljahr ist er auch Austria Space Ambassador. Aber das müssten Sie dann noch genauer erklären, was darunter gemeint ist. Ja, es geht um die Sonne, es geht um unser Zentralgestirn. Das ist ein Himmelskörper, der in gewisser Weise fruchtbar ist, aber auch furchtbar sein kann, wenn man an Wüsten denkt, wenn man denkt, wenn sich unter Umständen die Strahlungsleistung erhöhen würde, was das bedeuten würde für uns. Das ist ein gigantischer Himmelskörper im Vergleich. 1,3 Milliarden Mal geht die Erde in die Sonne hinein. Es ist alles unvorstellbare Zahlen. Die Sonne ist 150 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Und was das Auffällige ist, wir sehen sie jeden Tag aufs Neue. Und das führt mich gleich zu meinen ersten Fragen. Ich möchte es irgendwie so jetzt einmal strukturieren, dass wir beginnen mit dem Einfachsten und gleich zum Kompliziertesten übergehen. Deswegen würde ich Sie jetzt fragen, wenn man an die Sonne denkt, an Aufgang und Untergang, dann ist es eine Erfahrung, die jeder Mensch seit Kindesbeinen macht und das seit Jahrtausenden von Jahren. Vielleicht können Sie ein wenig erzählen, was sozusagen dieses ganz allgemeine Wissen, das wir als Menschen über die Sonne haben, worin das besteht und worin das vielleicht auch besonders ist. Und dann kann man sozusagen den großen Bogen schlagen, wo befindet sich heute die Forschung, wo sind die aktuellen, ganz spannenden Fragen, die vielleicht jetzt dem Laien gar nicht durch den Kopf gehen können. Aber damit man also sehen kann, dass man sich seit Tausenden von Jahren genauso neugierig beschäftigen kann mit diesem Zentralgestirn wie heute, wenn Ihnen das recht ist. Bitte.
Ja, natürlich der Wechsel von Tag und Nacht, also Helligkeit, Dunkelheit, Sonne, von auch der Wechsel der Jahreszeiten, was auch mit dem Stand der Sonne zu tun hat, hat natürlich die Menschheit geprägt, seit es die Menschheit überhaupt gibt, hat das Leben der Menschen geprägt, wann man ernten kann, wann man zu Bett geht, auch die Physiologie, also den Körper des Menschen, wann er die Hormone ausstößt, um gut schlafen zu können, wann er wach wird. In früheren Zeiten hat man zum Beispiel den Tag immer in 12 Stunden eingeteilt, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang der Sonne. Egal, wie lange das dauert hat. Also man hat im Sommer lange Stunden gehabt und im Winter kurze Stunden, weil eben dieser Wechsel von Helligkeit und Dunkelheit das Leben der Menschen ja ohnehin geprägt hat. Man ist munter geworden, wenn es hell war. Man hat die Tageslichtzeit ja auch genützt, um arbeiten zu können. Und man ist zu Bett gegangen, wenn es dunkel worden ist, und hat dann 4 Nachtwachen gehabt, um das Ganze zu überprüfen. Ja, also der Wechsel von der Sonne am Tag und übrigens doch auch wichtig, die Sterne in der Nacht, wie immer was ganz, ganz Zentrales für die Menschheit, das auffälligste, augenfälligste, das es halt überhaupt gibt in der Menschheitsgeschichte, was jeder überall in irgendeiner Form hat und was natürlich alle Menschen in ihre Kultur mit integriert haben.
Und das hat die Menschen immer schon befasst und ich gehe mal davon aus, die haben sie dann versucht, Aufzeichnungen zu machen, wie oft geht die Sonne auf, bis ein Jahr um ist und so weiter, nehme ich an, dass das dann am Beginn unserer Wissenschaft war, vermute ich jetzt einmal.
Ja, das ist etwas, was heutzutage gar nicht mehr so selbstverständlich ist, was in früheren Kulturen so der Normalfall war. Man hat sonst nicht so viel zu tun gehabt, ja, kein ChatGPT, kein Internet, kein Instagram. Man hat den Himmel beobachtet, was tut sich da, was ändert sich da. Ja. Man hat gemerkt, Moment, die Sonne geht ja nicht immer am gleichen Ort auf und am gleichen Ort unter. Das verschiebt sich ja mit der Zeit. Ich glaube, oder auch der Mond geht nicht immer am gleichen Ort auf und am gleichen Ort unter. Und jeden Tag um eine halbe Stunde bis eine Stunde später. Das sind so damals Alltagserfahrungen gewesen der Menschheit, die ich, glaube ich, heute Menschen gar nicht mehr so bewusst machen. Hm. Also da sind auch Dinge, die die Menschen über Jahrtausende geprägt haben, durch unsere moderne Zivilisation mit Licht, mit Innenräumen, so in dieser Form gar nicht mehr so vorhanden, wie es früher aber das Leben also durchgängig geprägt hat, wo die Ernte danach ausgerichtet worden ist. Also bis hin zu, ja, dass das ganze Leben in gewisser Weise versucht wurde, mythologisch am Himmel abzubilden.
Ja, dann machen wir vielleicht einen großen Sprung hin zu, wo befindet sich momentan die Sonnenforschung? Was kann man sagen? Was sind derzeit die großen spannenden Fragen? Ich meine, diese Dinge sind natürlich längst geklärt, wie das mit dem Auf- und Untergang ist und warum die Sonne manchmal dort aufgeht und am nächsten Tag oder einen Monat später woanders. Was sind heute so die großen Fragen, die einen bewegen?
Wir sind heute in der Sonnenforschung sehr daran interessiert, wie es zur Aktivität der Sonne kommt. Das ist auch unser Spezialgebiet in Graz. Die Sonne kommt immer wieder, es hat starke Magnetfelder, dann kommt's, sieht man diese dunklen Sonnenflecken, wenn man die Sonne beobachtet. Und dann kommt es plötzlich zu Strahlungsausbrüchen, kommt es plötzlich auch zu Materieauswürfen samt dem Magnetfeld, das sich auch auf die Erde dann treffen kann. Und das verstehen wir zum Teil ganz gut. Und im manchen Detail dann nicht besonders gut. Ja? Und das ist sehr wichtig, jetzt insbesondere Messungen vom Magnetfeld zu machen oder Messen von den Auswürfen. Für das Magnetfeld der Sonne ist es wichtig, das ändert sich, so alle 11 Jahre holt sich das um, das Magnetfeld. Und wir haben alle 11 Jahre mehr viele Sonnenflecken, dann wieder wenige. Und da gibt es, wie wir schon angesprochen haben, die Solar Orbiter Mission. Das ist eine Mission, die die Sonne beobachtet mit verschiedenen Teleskopen im sichtbaren Bereich, im Ultravioletten, im Röntgenbereich, wo wir auch mitarbeiten. Und Solar Orbiter bewegt sich langsam aus der Erdbahn, also von der Bahn der Erde, um die Sonne heraus und ist jetzt so auf 15, 16, 17 Grad und kann jetzt erstmals eigentlich auf die Pole der Sonne schauen. Und das ist für uns wichtig, wir schauen sonst immer so drauf, ja, immer so um die Sonne herum. Und die Pole sind ganz wichtig, zum Beispiel für die Umpolung des Magnetfeldes. Oder einmal ein Südpol, also oben ein magnetischer Nordpol, ein Südpol, und nach 11 Jahren dreht sich das um. Und da haben wir aber kaum Messungen. Das ist Solar Orbiter gerade sehr wichtig, um erstmals auch wirklich das Magnetfeld von den Polen zu messen.
Jetzt frage ich ganz, ganz blöde, einfache Fragen. Dreht sich die Sonne selbst auch? Und wenn ja, gleich wie wir? Und B, irgendwie die Sonne wirkt wie ein total simpler Körper. Na gut, das ist irgendwo irgendwelche Wasserstoff, Abbrennvorgänge sind dort, aber im Grunde ist unsere Erde irgendwie komplizierter mit den verschiedenen Schichten als die Sonne. Aber vielleicht habe ich da ein völlig falsches Bild. Wie kann man das sagen?
Die Sonne ist in gewisser Weise schon homogen als die Erde, stimmt. Das ist eigentlich eine riesige Gaskugel. Ja. Wie gesagt, aber hauptsächlich aus Wasserstoff und dann zum Teil auch ein Viertel aus Helium. Und im Inneren wird permanent, kommt es zur Kernfusion, zum Wasserstoff, zu Helium, wodurch Energie freigesetzt wird. Ganz, ganz viel. Die wird nach außen transportiert und die wird abgestrahlt. Jede Sekunde 10 hoch 26, 4 mal 10 hoch 26 Watt. Ja. Und die Energie muss im Inneren erzeugt werden. Und das ist natürlich relativ homogen, weil die Sonne wirklich eine große Kugel ist, die überall ähnlich ausschaut. Jetzt hat es aber etwas, und das ist das Magnetfeld, das es ein bisschen dann auszeichnet. Das Magnetfeld ist, wenn wir im Minimum sind von diesem Sonnenaktivitätszyklus, das ist ein Magnetfeld, ist ein einfacher Dipol, relativ regelmäßig, und Sie haben recht, die Sonne dreht sich auch, ja, von uns aus gesehen ungefähr einmal in 27 Tagen mit eigener Achse. Und sie hat jetzt, was wir nennen, die differenzielle Rotation. Beim Äquator bewegt sie sich schneller. Und zwar wirklich nicht nur Winkelgeschwindigkeit schneller, sondern absolut schneller. Und dadurch wird dieses Magnetfeld dann irgendwie aufgedrillt über die Jahre. Also aufgezogen, wenn stark genug ist, bricht es durch und macht diese Sonnenflecken. Und da wird es lokal dann große Unterschiede, weil wir lokal sehr große Magnetfelder haben, sehr starke Magnetfelder, und die können viel Energie speichern. Und der Prozess bei den Sonnenadaptionen ist eher, wie wird dann plötzlich diese große magnetische Energie, die vorhanden ist, freigesetzt. Ja? Führt zur Aufheizung. Ich sage, die Sonne, die Oberfläche, die hat 5500 Grad Celsius. Wenn wir dann für diese Aufheizung sprechen, in den äußeren Schichten der Corona, die man bei der Sonnenfinsternis sehen kann, dann sprechen wir von Millionen Grad oder so. Ja? Und es kann sich aufheizen auf 10 Millionen. Und das sind dann sehr, sehr lokale Phänomene. Aber da spielt eben die Rotation der Sonne durchaus eine wichtige Rolle. Und deswegen sehen wir, wenn wir sie sehen, sehen wir halt so Sonnenflecken, die können dann Wochen, Monate leben, mal quasi auf der Seite von uns zugewarnt und dann drehen sie sich auf die Rückseite der Sonne. Mhm.
Jetzt bleibe ich vielleicht noch mal kurz bei Ihnen. Ich meine, es ist ja, wenn man sich die Himmelskörper anschaut, als interessierter Mensch, den Mond kannst du schön gemütlich anschauen, die Sterne kannst du gemütlich anschauen. Bei der Sonne ist das nicht so trivial. Da kann ich zwar den Sonnenuntergang vielleicht genießen, aber während des Tages, weiß jeder, schaut man besser nicht in die Sonne. Und ich würde jetzt einmal ganz laienhaft vermuten, das ist im Grunde für die Experimente auch ein gewisses Problem, ja, dass die Sonne so ist, wie sie ist, und nicht so gemütlich ist wie der Mond. Aber vielleicht können Sie das ein bisschen erklären und was eben diese Missionen vielleicht auch so herausfordernd macht, dass man sie, wenn man die Sonne untersuchen kann.
Ja, Sie haben völlig recht, man sollte nie mit freiem Auge in die Sonne schauen, ja, weil das Licht ist einfach viel zu stark. Wenn man es mit Teleskopen beobachtet, also wir haben auf so einem Kanzler, wir haben Teleskope, sehen die ganze Sonne, da kommen auch Neutralfilter rein, die einen großen Teil des Lichts schon einmal quasi wegfiltern, damit man nicht zu viel Aufheizung auch dann hat im abbildenden System. Bei anderen Missionen kann es noch schwieriger sein. Wie soll ein Orbiter, fliegt auch auf einer stark elliptischen Bahn, kommt auf 0,3 astronomische Einheiten. Astronomische Einheit ist Entfernung von der Sonne zur Erde. Das ist ungefähr bei der Merkurbahn. Ja? Das heißt, es ist mal bei uns bei der Erde, dann wieder ganz nah wieder Merkur und wieder weg. Und wenn ich so nahe bin, dann ist natürlich die Hitze, die von der Sonne kommt, ja, die ganze Strahlung ist noch viel, viel stärker. Deswegen die Mission zum Beispiel ein sehr starkes Hitzeschild vorne hat, damit wirklich der Teil wegkommt und in nur sehr kleinen Öffnungen vorne oder hinter dann die Instrumente sind, damit die nicht zu viel von dieser Hitze abkriegen. Und natürlich brauchen sie das Licht der Sonne, das wollen wir beobachten.
Mhm. Die Sonne, Sie haben das schon angesprochen, ist ja in gewisser Weise die Grundlage von allem, dass wir überhaupt da existieren. Vielleicht könnten Sie ein bisschen erklären und erläutern, wie ist jetzt die Rolle konkret der Sonne und wie sehr sind wir eigentlich darauf angewiesen, dass die immer kontinuierlich arbeitet. Vielleicht kann man das ein bisschen erklären, was passieren würde, wenn die zum Beispiel flackern würde oder so.
Oh ja, das finde ich gut. Lachen Sie nicht, es gibt Sterne, die flackern. Mhm. Sogar die sehr, sehr viele Sterne im Universum flackern, nämlich die roten Zwergsterne, von denen gibt es wirklich sehr, sehr viele. Sehr viel mehr als sonnenähnliche Sterne. Und das sind also bösartige Artgenossen. Also wenn wir um einen roten Zwergstern kreisen würden, dann hätte vermutlich in der Frühzeit unserer Existenz dieser rote Zwergstern unsere Atmosphäre aberodiert und mit Leben auf der Erde wäre nichts geworden. Ja? Gleich blöd wäre, wenn es jetzt statt unserer Sonne ein Stern wäre, der sehr viel größer und schwerer ist, ja? Dreimal so groß, viermal so groß, die leben nämlich nicht lang. Ja? Da geht es uns auch so, bei Sternen geht es so wie Menschen, wenn man zu viel ansetzt, dann reduziert das möglicherweise die Lebensdauer, es lebt nicht so gesund. Und also bei Sternen ist es aber drastischer. Die würden nicht lange genug leben, dass genug Zeit für Lebensentstehung braucht. Also ein Stern mit 3 Sonnenmassen wäre, glaube ich, schon weg. Also nach diesen 4,5 Milliarden Jahren, die es jetzt unser Sonnensystem gibt. Also wir haben eine super Sonne, müssen wir wirklich zufrieden sein. Und wir leben auch in einer Zeit, wo die Einstrahlung für uns auch sehr gut passt. Unsere Erde hat dankenswerterweise ein Magnetfeld, dass wir von diesen Ausbrüchen, Stürmen, die von der Sonne kommen, weitgehend geschützt sind. Das geht um die Erde rum, es tut uns nichts. Also Planeten ohne Magnetfeld, die werden von dem ziemlich abgerieben. Also das ist einmal super fein. Ja. Und die Sonne war auch am Anfang noch nicht so heiß wie jetzt. Also das ist auch, Sterne werden im Laufe von hunderten Millionen Jahren allmählich immer heißer. Das heißt,
Warum?
Na, das hat was mit dieser Kernfusion im Inneren zu tun. Es häuft sich im Inneren immer mehr Helium an. Das tut nichts. Das kann nicht diese Kernfusion machen, es gibt keine Strahlung ab und wird deswegen zusammengequetscht. Und wenn man Gas zusammenquetscht, wird es heißer. Wenn das Gas heißer wird, treibt es aber die Kernfusion noch stärker an. Und deswegen, je mehr Helium schon im Kern ist, desto heißer und heißer und heißer, kann dann allmählich die Sonne strahlen über sehr lange Zeit. Ja, also vor ein paar hundert Millionen Jahren war es auf der Erde, also hat die Erde weniger Sonnenstrahlung abgekriegt. Es war trotzdem heiß, weil wir mehr CO2 gehabt haben. Ja? Also das CO2 gleicht das ziemlich aus. Und in Zukunft wird es dann allmählich im Laufe von hunderten Millionen Jahren durch diesen Effekt immer heißer. Also nach einer halben Milliarde Jahre in etwa dürfte bei uns Schluss sein. Dann verdampfen unsere Meere und dann wird es kein Leben mehr auf der Erde geben können. Aber das ist weiter weg. Da gibt es andere Prozesse, die eher bei der Erderwärmung momentan eine größere Rolle spielen. Also da können wir die Sonne mehr außen vor lassen. So in den nächsten paar 10.000 Jahren hält sich die brav still und da wird sich nicht viel ändern an der Energie, die von der Sonne zu uns kommt.
Und das sind keine plötzlichen Überraschungen denkbar. Keine Ahnung, dass da irgendwas aufwirbelt und dann zack, wie ein Hampelmann außerhupft. Nix?
Nein, also okay. Sie dann Ziel sagt, also sie entwickelt sich ganz regelmäßig weiter auf das Sprechen von Jahrhundertmillionen Jahren. Und wenn wir da sprechen von diesen Magnetfeldern, die können sich schon, gibt es immer wieder mal auch große Ausbrüche, davor haben wir ein bisschen Respekt, weil unsere Gesellschaft dort aber stärker von Technologie abhängig ist und die ist aber sehr stark auf diese Sonnenausbrüche, kann die reagieren. Aber die sind auch, sagen wir mal, überschaubar. Wir wissen, wir können auf das Sonnenmagnetfeld messen, wir können ausrechnen, wie viel Energie da drinnen steckt. Das heißt, wir können Abschätzungen von der Maximalenergie geben, die dann in solchen Prozessen wie einem riesengroßen Flair oder koronalen Massenauswurf quasi abgegeben werden können. Und das ist überschaubar. Ja. Das ist nichts, was uns jetzt plötzlich
anspringt. Aber das ist jetzt schon, glaube ich, ein Punkt. Ich meine, diese Auswürfe und die uns dann erreichen, auch Sonnenwind, und da gibt es ja so ein paar Stichwörter. Man hört immer wieder, naja, da sind gewisse Gefahren dabei, was weiß ich, dass Leitungen zusammenbrechen oder dass Satelliten gestört werden und so. Vielleicht kann man das ein bisschen genauer erklären. Ich glaube, das wird zusammengefasst zum Thema Weltraumwetter. Ne? Das ist irgendwie, aber vielleicht kann man da ein bisschen genauer erklären.
Na, ja, das Ganze
aber zu tun. Aber Sie auch, also ich meine, das ist jetzt nicht exklusiv.
Genau. Hat eben zu tun mit diesen Eruptionen. Wenn man das Magnetfeld auf der Sonne, da kann sowas wie zum Kurzschluss kommen. Es kommen Magnetfelder so zusammen, da können die verschmelzen. Dann kann es ablösen. Was da passiert ist, dass plötzlich wirklich Plasma, das ist jetzt so ein ionisiertes Gas, wo jetzt Elektronen, Protonen frei sind, kann aufgeheizt werden auf Millionen, 10 Millionen Grad. Das macht schon mal erhöhte Strahlung jetzt im Röntgenbereich, im UV-Bereich. Das ist irgendwie der Flair-Ausbruch. Ja. Dann kann das Magnetfeld abgeschnürt werden und in ins Weltall quasi geschleudert mit Geschwindigkeiten von Millionen von km/h. Kann das dann von der Sonne, wenn es auf uns zugerichtet ist, uns treffen, kann auf die Seite gehen. Ja. Wenn es uns trifft, dann ist es im schnellsten Fall ein Tag später, zwei Tage, drei Tage. Und dann kommt es wieder zu einer Wechselwirkung von dem Magnetfeld, von diesem, das von der Sonne mitgenommen wird, mit dem eben schützenden Erdmagnetfeld, das wir zum Glück haben. Ja? Das ist gut, weil sonst wird es uns wirklich hart treffen. Und da ist wieder, wenn das Magnetfeld der Erde und das so ist und das von diesem koronalen Massenauswurf ist so, dann können die miteinander verschmelzen. Und was dann passiert ist, dass ein Teil von diesem Erdmagnetfeld quasi geschwächt wird. Ja? Wenn sie beide in die gleiche Richtung gehen, passiert nicht viel. Ja? Aber wenn sie so kommen, und das ist der schwierige Teil für uns vorherzusagen, wie die kommen, dann kann ja das Magnetfeld der Erde geschwächt werden, es kommt zu geomagnetischen Stürmen, es kommt zur Aufheizung von der äußeren Schicht, wo jetzt auch die Thermosphäre ist, die Ionosphäre, weil Satelliten sind, die können plötzlich in ihrer Bahn nach innen kippen, weil jetzt dort, wenn es sich aufheizt, dehnt sich die Atmosphäre ein bisschen, wenn wir zwei draußen, 450 Kilometer, ist ein bisschen dichter, es war ein super Vakuum, aber trotzdem ein bisschen dichter, ein bisschen mehr Reibung und plötzlich sinken die nach unten. Ja? Das wollen wir nicht, die könnten auch überhaupt, wie so passiert ist, 2022 waren von SpaceX, wo da von den 49 quasi gerade ausgelassenen Satelliten von der Rakete 40 verglüht sind. Weil jetzt zur Sonnenstunde nicht richtig berechnet war, plötzlich waren die viel zu weit unten, sind sofort verglüht. Das will man nicht, ja. Und auch will man wissen, wenn der Satellit an einer anderen Position ist, wo ist der? Wenn jetzt ob Navigationssatelliten, ich weiß nicht genau, wo der ist, dann ist die Position, die mir diese Satelliten geben, natürlich auch völlig falsch, ja. Und das sind Sonnenschirme. Und ich sage, diese Magnetfeldverschmelzung macht unter anderem auch die Polarlichter, das ist auch ein Teil, wo das Magnetfeld vorne verschmelzt, dann an die Rückseite von der Magnetosphäre gezogen wird, dort wieder verschmelzt, Teilchen werden beschleunigt und die machen dann dieses fluoreszierende Licht von den Polarlichtern. Das, man weiß nicht, ob es jemand gesehen hat, letzten Jahr auch in Österreich, genau, beim extremen Event Ausbruch zu sehen gewesen sind.
Ich meine, vielleicht ist jetzt auch wieder wahrscheinlich eine eher blöde Frage, aber Aber wir können das zum Teil messen, wir erleben die Auswirkungen, aber dagegen machen können wir im Grunde nichts, oder?
Also wir können jetzt kein Energieschutzschild à la Raumschiff Enterprise aufbauen, der das Ganze abschirmt. Das ist eh unser Magnetfeld eigentlich, dass das kann. Aber im Grunde sind das Gewalten, man kann messen und sich vorbereiten. Ja? Also man versucht natürlich einerseits von der Erde aus zu messen, andererseits hat man eben auch mehrere Sondenmissionen, Satelliten an bestimmten, Satelliten ist der falsche Ausdruck, also eigentlich Messinstrumente an bestimmten Positionen im Sonnensystem, die eben solche Ausbrüche erkennen können. Und eben, da muss man schauen, dass man die Bahn versteht. Es ist auch nicht so ohne die Bahn, die nämlich so einen Ausbruch nimmt, weil der geht ja nicht einfach geradeaus, sondern der bewegt sich wie alles im Sonnensystem ja rund um die Sonne herum, wird aber abgelenkt durch die Magnetfelder, die schon da sind, weil ja alles geladene Teilchen sind. Also das ist gar nicht so simpel zu sagen, ob uns der wirklich trifft oder nicht. Und im Endeffekt kann man nur relativ kurz vorher, ich glaube momentan sind es wenige Stunden in Wirklichkeit, sagen, na, mit höchster Wahrscheinlichkeit wird jetzt was treffen und dann kann man Vorbereitungen treffen.
Ja, was kann man
also
machen?
Man kann einmal die Satelliten in einen Ruhemodus stellen, dass sie gerade jetzt nicht arbeiten. Man kann Astronauten auf der ISS anweisen, dass sie bitte in die Schutzräume gehen. Mhm. Ja. Zur Not, wenn was ganz Großes daherkommt, eventuell sogar Generatoren ausschalten. Es gab ja schon einmal ein Event, das ist berühmt geworden, das Carrington-Event. Kennt jemand von Ihnen das Carrington-Event? Das war eine unglaubliche Sache. Also da war ein so starker Sonnensturm, dass tatsächlich Transformatorstationen durchgebrannt sind, Kommunikationsinstrumente, in ganz Kanada ist die Kommunikation ausgefallen. Ja, es gab praktisch keinen Strom mehr, weil durch die Magnetfelder, wenn sich ein Magnetfeld ändert, entsteht ein Strom in einer Stromleitung. Mhm. Und da haben sich die Magnetfelder so stark geändert, dass in den Leitungen, die gelegt waren auf der Erde, dass da gewaltige Ströme induziert worden sind. Und das hat alles Mögliche kaputt gemacht. Das Einzige, was uns damals gerettet hat, ist, dass es war in etwa 1850. Also das war vom Stromnetz her noch relativ harmlos. Wenn das heute passiert in der Stärke, wäre es wirklich spannend, wie wir uns da eigentlich richtig vorbereiten müssten. Aber da müssen wir relativ schnell reagieren und eigentlich sehr viele Sachen sehr rasch abschalten, damit da nicht weiß der Himmel, wie viele Schäden auftreten. Also die Sonne kann doch ziemlich bösartig auch werden. Ja.
Wir haben ja da wann war das? Heuer, glaube ich, in Spanien gab es ja mal einen ganz großen katastrophalen Ausfall. Kann das quasi eine Art Ausrede sein, dass man sagt, da war die Sonne schuld, oder sind das schon eher hausgemachte Probleme? Nein.
Das war ist lange gerätselt worden, was der Grund dafür war. Man hat dann der Photovoltaik die Schuld gegeben, was so nicht ganz richtig ist. Ja. Das war ein regeltechnisches Problem. Also
schon ein eigenes Problem. Ja, die Sonne war nicht schuld.
Die Sonne kann schon gar nichts dafür, es war kein spezielles Ereignis, sondern es war ein regeltechnisches Problem, dass eben das Netz nicht darauf ausgelegt war, gewisse Dinge auszuregeln, wie es bei uns wäre. Also wir hätten mit quasi dem selben Phänomen bei uns kein Problem, unser Stromsystem wird das ausgleichen. Da ist nicht optimal gearbeitet worden. Aber das hat jetzt mit einem Sonnenausbruch oder so überhaupt nichts zu tun. Das war ganz normal Licht.
Also jetzt das haben wir nicht vorher besprochen, weil es mir in Wahrheit jetzt erst einfällt. Ja. Aber was passiert, wenn die Sonne von heute auf morgen aufhören würde zu leuchten? Was passiert dann? Wie schnell oder wie lang könnten wir da überleben? Eine Woche, ein Monat, ein Jahr?
Also wenn die Sonne ausschaltet, dann ist es... Also die Sonne ist ja in Distanz, ist ja 8 Lichtminuten weg, ja. Also wir haben noch 8 Minuten Zeit, wo wir noch nichts weg mitkriegen, weil wir würden es immer noch leuchten sehen und die Wärme spüren. Aber in dem Moment, wo die Sonne weg ist, ist auf der Erde alles weg, ja. Es gibt kein Licht, es gibt keine Wärme, es ist dann...
Ja, aber es ist in der Nacht auch keine Sonne da. Ja, jawohl.
Ja, das ist ein guter Punkt. Das sind wir auf der Nachtseite, aber da haben wir immer... Gut, zu dem Punkt, dass die Atmosphäre natürlich ein bisschen was speichert, ja. Aber die Sonne ist schon die Energieanstrahlung auf der Erde, ja.
Ich glaube, lange wird es nicht dauern. Also wir kriegen 1,4 Kilowatt pro Quadratmeter von der Sonne. Wenn 1,4 pro Quadratmeter plötzlich nicht mehr da sind, dann beginnen wir sehr schnell auszukühlen. Also die Erde leuchtet, ja. Die gibt ja Strahlung ab. Und die gibt ja weiter dann die Strahlung ab. Und das kühlt einfach dann rasant aus. Ja. Und vom Inneren der Erde, du hast so viel Hitze drinnen, aber das kommt kaum raus. Also die Erde ist sehr gut isoliert. Ja? Deswegen ist sie im Inneren immer noch blutflüssig. Und das heißt, es wird doch rapide schnell auskühlen. Zeithorizont, wie lang das genau dauern wird, bis dann das Leben auf der Erde aus wäre, traue ich jetzt nicht sagen.
Ich glaube, die Ozeane werden am meisten Energie, also Wärmeenergie noch speichern. Das ist Frage, wie lange.
Aber man kann sich jetzt blöderweise denken, na gut, dann heizen wir halt ein bisschen und bleiben in den Häusern sitzen. Aber ich nehme an, dann bricht ja alles andere auch zusammen. Die Nahrungsversorgung wird über kurz oder lang, gibt es ja keine Ernte mehr. Wenn es keine Sonne mehr gibt, keine Ahnung, welche Effekte das sonst noch haben könnte, wo man sagt, ja, dann hilft alles nichts mehr.
Die Sonne treibt ja das Wetter an, die Sonne treibt im Endeffekt die Meeresströmungen an, die Sonne treibt natürlich alles an Energie an, was wir haben, ist ja eigentlich alles Sonnenenergie in irgendeiner Form. Mhm. Der Wind ist eigentlich umgewandelte Form der Sonnenenergie. Ja? Pflanzen, wenn man einen Baum verheizt, ist das im Grunde umgewandelte Form von Sonnenenergie, weil der Baum wächst ja durch die Energie der Sonne. Also alle Energieformen, die wir auf der Erde haben, sind von der Sonne abhängig.
Also bevor meine Fragen immer grotesker werden, lade ich Sie natürlich auch ganz herzlich ein, sich zu beteiligen. Wobei ich sagen muss, ich sehe vor allem diese Lampen da oben. Also ich kann schwer sagen, ob sich jemand melden würde mit Fragen. Aber dann würde man die gerne hereinnehmen.
Ja. Da gibt's eine Frage.
Okay. Naja, richtig. Ja, bitte.
Mir sei es rätselhaft, nämlich die Sonne wirft also Materie aus, hat aber irrsinniges Gravitationsfeld. Mhm. Ja? Wie geht sich das aus? Es gibt ja von der Erde gibt's eine Fluchtgeschwindigkeit für die Raketen und wie sieht das mit der Fluchtgeschwindigkeit von dieser ausgeworfenen Materie von der Sonne aus?
Mhm. Das ist ein guter Punkt, weil wir auf der Sonne auch wie auf anderen Sternen gewisse Fluchtgeschwindigkeit da im Bereich von 300 Kilometer pro Sekunde aussprechen. Diese Auswürfe kriegen, quasi gibt es Kräfte, die antreiben. Und diese Kräfte sind magnetische Kräfte. Es gibt auch manchmal, man sieht, wenn man so Protuberanzen sieht, man sieht, die hochsteigen, manche fallen auch wieder zurück. Ja? Die haben jetzt quasi nicht genügend Kraft gekriegt, um wirklich die Sonne verlassen zu können. Der Kern davon ist immer, dass es magnetische Kräfte sind. Sonst es kann nichts anderes sein, was diese Auswürfe antreibt. Und tatsächlich ist das Magnetfeld auch mit unterwegs. Wie gesagt, das wird auch abgekapselt von der Sonne und kommt in den Weltraum. Und das ist eh spannend, weil Sie den Carrington erwähnt haben, der 1859 erstmals diesen Ausbruch auf der Sonne gesehen hat. Der hat Sonnenflecken beobachtet mit seinem Teleskop, hat er durchgeschaut und auf einmal sieht er das, was hell. Er hat das reingerannt, um das jemandem zu zeigen und zu sagen, wie er draußen war. War das weg, ja. Das war ein riesengroßer Strahlungsausbruch, ein Flair, den man normal gar nicht so im Visuellen sieht. Dann hat es gegeben, einen Tag später, plötzlich Polarlichter, nicht nur im Norden, sondern auch wirklich nähe Äquator, ganz, ganz extrem. Die Leute, die haben da gearbeitet, die haben sich gewundert, warum es mitten in der Nacht hell ist oder so. Und der hat dann die Vermutung angestellt, gesagt, das kann doch sein, dass es von der Sonne kommt, ja. Er hat gesagt, aber der Schwalbe macht auch keinen Sommer und das hat er deswegen, das war so kleine Schrift, ja, so zwei Seiten, das kann man schön lesen, weil eben Lord Kelvin, der damals ein wichtiger Wissenschaftler war in der Royal Academy in England, der hat gesagt, das ist auch ein Blödsinn, das kann doch nicht sein, dass es von der Sonne magnetische Wirkungen auf die Erde gibt, er rechnet das aus, das geht nicht. Ja. Hat aber nicht bedacht, dass das Magnetfeld von der Sonne wirklich abgelöst werden kann, teilweise und mit Richtung Erde kommen. Und das passiert bei diesen Ausbrüchen. Und Sie haben völlig recht, die müssen wirklich genügend Energie haben und genügend Geschwindigkeit ausgeworfen werden, um die Sonne verlassen zu können, ja? Weil die viel höhere Fluchtgeschwindigkeit noch hat als bei der Erde. Also die Fluchtgeschwindigkeit, jetzt, wenn wir das geredet haben, die ist ungefähr bei 300 Kilometer pro Sekunde. Also was umrechnet, 1 Million km/h ungefähr. Ja, in dem Fall reden wir nicht von der Oberflächenbeschleunigung, sondern quasi von der Fluchtgeschwindigkeit. Das heißt, die Geschwindigkeit, die Objekt mindestens haben muss, damit es den Körper verlassen kann. Ja, das im Unendlichen wird es dann null und ist bei der Sonne ungefähr bei 300 Kilometer pro Sekunde.
Also die Ausbrüche können ein Vielfaches von der Geschwindigkeit kriegen. Genau. Ohne Problem.
Und der Antrieb für diese Sachen, das ist so, wie Sie das so bildhaft gesagt haben, da zwirbelt sich innen was auf und dann zack, schnäpfst es. aus und dann wie ein Kasperl fährt das aus, oder wie? Kann man sich das so vorstellen?
Ein bisschen. Also wir haben, man sieht auf der Sonne auch, wie jemand schaut jetzt, das kann da jemand immer gern auf so einem Kanzelhöhe, man kann dort auch Führungen machen, kann man dann durchsehen, sieht man, die Sonne ist im Rot, sie haben das tolle Teleskop in Alpha, da sieht man also dunkle, langgezogene Strukturen. Und da sieht man, sind eigentlich so Gas, schweres Gas, das in der äußeren Schicht der Corona, die man sonst im normalen, vor allem nur bei der Sonnenfinsternis sieht, da drinnen eingebettet ist. Und das ist schwerer als das oben. Jetzt würde man eigentlich denken, das muss ja dann runterfallen. Ja? Wenn das jetzt da 100-mal so dicht ist wie die Umgebung, soll es auch einfach runterfallen. Tut es aber nicht, weil es von Magnetfeldern gestützt wird. Ja? Die haben so wie so eine Spiralstruktur und diese Spiralstruktur wie so eine magnetische Kraft nach oben. Die stützt es. Wenn das Ganze jetzt aber instabil wird, weil drüber was weggeht oder weil unten, das bewegt sich alles auf der Sonne. Ja? Das ist wie ein großer Kochtopf, da blubbert alles, das Magnetfeld kommt mit. Wenn es instabil wird, dann ist es tatsächlich so, dann wird es wie rausgeschnepft, ja? Wie eine Feder, die auf einmal dann loslässt, weil quasi das, was sie festgehalten hat, nicht mehr da ist.
Was mich immer so fasziniert hat, das ist, da reden wir immer von ungeheuren Dimensionen. Also die Sonne, wenn du hinschaust, so eine nette Kugel. Aber in Wahrheit sind ja diese Protuberanzen und so weiter, das sind ja riesige Ereignisse, die ja viel, viel größer als die Erde sind. Vielleicht kann man das ein bisschen beziffern, worum es da eigentlich geht, welche Dimensionen das haben kann. Jetzt rein von der Ausdehnung und so weiter.
Genau, also die Sonne hat ja einen Durchmesser von 1,5 Millionen Kilometern. Ja, weil man jetzt die Erde, das haben sie eh schon gehabt, da kann man 100-mal das da daneben quasi reingeben, in der Distanz. Und wenn man sich auf der Scheibe anschaut, so Protuberanzen, die können auch gut so ein Viertel von diesem Sonnendurchmesser die größten erreichen. Ja. Das heißt, da sind wir bei Hunderttausenden Kilometern, so zum Vergleich ja, mit der Erde, mal 7.000 Kilometern Radius.
Und weil Sie dieses Bild von dem brodelnden Kochtopf verwendet haben, vielleicht kann man das noch ein bisschen genauer erklären, wo brodelt da was, ist da überall diese Kernkraftmechanismen tätig oder ist das nur im Innersten und blubbert das dann rauf? Also wie stellt man sich das vor? Man kann ja nicht weit reinschauen, vermutlich.
Man kann nicht
direkt aber es gibt die Seismologie,
wo man wirklich außen Wellen misst, wo man, wie man bei den Erdwellen-Seismologie quasi Rückschlüsse ziehen kann. Na, das weiß man schon sehr genau, weil alles, was dort passiert, bestimmt die Energie, die abgestrahlt wird. Und die können wir sehr genau messen. Ja. Und wir haben jetzt im Innersten, so im ersten Viertel in diesem Kern, da passiert jetzt die Kernfusion, wo wirklich Wasserstoffkerne konstant zu Heliumkerne fusioniert werden. Und es hat vier so Wasserstoffkerne machen einen Heliumkern. Und der ist jetzt ein bisschen leichter als die Summe von diesen vier Wasserstoffkernen und das wird Energie umgesetzt. Das ist eben die berühmte Einstein-Formel, das E ist gleich mc Quadrat. Ja? Das, was dann Masse ein bisschen verschieden ist, wird Energie umgesetzt. In jedem einzelnen Prozess ganz wenig, weil in der Sonne gibt es so viele Atome, dass es sehr, sehr viel Energie ausmacht. Und dann weiter außen, da wird jetzt in diesen Prozessen, Kernfusion, wird Gammastrahlung erzeugt, die wird dann nach außen transportiert. Und jetzt wird man glauben, das Photon kommt ganz schnell durch mit Lichtgeschwindigkeit. Das stimmt aber nicht, weil die Dichte ist so groß, dass dieses Gamma-Photon jeden Zentimeter mit was zusammenstoßt, mit einem Elektron und gestreut wird. Ja, das braucht jetzt fast 100.000 Jahre daraus. Und weiter außen wird das irgendwann ineffizient. Und was dann anfängt, beim Innern irgendwie den Wasserstoff quasi ionisiert. Da ist Proton und Elektron getrennt. Weiter außen ist es neutral. Und dazwischen wird dann Energie in das reingesteckt. Und dann passiert sowas wie beim Kochtopf. Ich heiz was von unten auf, wie das Wasser. Dann habe ich so eine Gasblase, die wird aufgeheizt. Die dehnt sie ein bisschen aus. Dadurch, dass sie ausdehnt, hat sie geringere Dichte. Deswegen steigt sie nach oben. Gibt dann oben die Energie wieder ab und abgestrahlt und sinkt dann das Plasma, also Gas wieder nach unten. Und das ist, was wie ein brodelnder Kochtopf ist. Genauso, wenn man dann halt das Wasser zum Kochen kommt, was oben halt brodelt, ist genau das Gleiche passiert bei der Sonne. Das kann man schön sehen, dass diese einzelnen Granulen, die sie permanent alle 10 Minuten wiederum neu bilden, nach oben steigen und dann am Rand wieder nach unten sinken.
Das heißt, um bei meinem früheren Bild zu bleiben, wenn man jetzt die Kernfusion abschaltet, dann dauert es 100.000 Jahre, bis das erst wirksam wird. Das heißt, 100.000 Jahre kann man noch gemütlich leben.
Ja, das ist ein extremes Traum. Überlegt, wenn die Kernfusion wieder abgestopft wird, dann passiert wieder, dass das Innerste, das war schon gekauft, völlig kollabiert. Also, ja? Weil wir brauchen die Kernfusion, dass es überhaupt einen Druck gibt, der der Gravitation das Gleichgewicht haltet. Ja? Wenn das nett ist, dann kollabiert das ganz schnell innen.
Und dann kommt es zu einer Supernova, also zu einer Nova oder was? Also zu einer Explosion, Sternexplosion unter Umständen?
Beim Stern, der die Masse von der Sonne hat, dann nicht. Was dort passiert, das passiert ganz was Komisches, dann das besteht entartetes Elektronengas, ja. Das wird so zusammengequetscht, dass dann irgendwie die Teilchen-Elektronen so dicht gedrängt sind, wie es die Quantenmechanik nur erlaubt. Weil es gibt dieses Pauli-Prinzip, dass in einem Zustandsraum dieser Zelle jetzt von Raum und Geschwindigkeit immer nur zwei Elektronen zeigen können, mit Spin nach oben, Rotation nach unten. Und normalerweise ist es alles viel lockerer gepackt. Und da werden die quasi so dicht gepackt, wie es die Quantenmechanik fast erlaubt und haltet dem dann das Gleichgewicht. Wenn der Stern auch sehr, sehr viel schwerer wäre, eine höhere Masse hätte, dann kann es dazu kommen, dass es wirklich in sich kollabiert, so ein Neutronenstern wird, letztlich explodiert, je nachdem, ob innen wieder Kernfusion dann so gezündet wird, dass es so stark ist, dass es den Stern wieder zum Explodieren bringt. Ja. Mhm. Oder auch zum Schwarzen Loch, auch das gibt's. Mhm. Unsere Sonne wird nicht zum Schwarzen Loch und nicht zur Supernova.
Gibt's Fragen? Sonst frage ich weiter ganz blöd.
Ich würde gerne darüber reden, was aus unserer Sonne wird, weil wir haben nämlich, wie wir besprochen haben, worüber wir alles reden, auch über die Schönheit des Universums geredet. Und es ist so schrecklich, wie das Ende von einem Stern vielleicht scheinen mag. Bei so einem sonnenähnlichen Stern wird eines der schönsten Objekte im Universum draus, nämlich ein planetarischer Nebel. Mhm. Das Ganze funktioniert ja so, wenn ich wieder zurückgehe, die Sonne wird innen immer heißer im Kern. Kann mehr Energie produzieren, dadurch bläse ich die Sonne so irgendwann einmal auf. Wird so ein roter Riesenstern, ja, dann beginnt irgendwann innen das Helium zu zünden, dehnt sich aus, kühlt sich ab, dann bäbelt es ein bisschen zurück. Von 100 mal so groß wie jetzt geht es wieder zurück auf so 10 mal so groß wie jetzt. Leuchtet da so ein paar 10 Millionen Jahre auch noch brav vor sich hin und erzeugt dann innen schwerere Elemente, also nicht mehr Helium, sondern aus dem Helium Sauerstoff und Stickstoff und Kohlenstoff. Ja? Und da haben wir dann rundherum eine Schale, wo noch aus Helium eben das fusioniert wird und dann weiter draußen mit das Wasserstoff-Helium fusioniert und dann bläst sich das noch einmal auf. Ja? Also wir haben zwei so Phasen, wo die Sonne roter Riese wird. Und die zweite Phase hält es nicht mehr aus. Also man kann da nichts Schwereres mehr fusionieren und die werden dann immer wieder in thermischen Pulsen die Hüllen abgestoßen. Da fliegt also quasi der ganze Rand vom Stern, das Äußere fliegt nach außen weg. Wird so in so Gruppen weggestoßen, meistens so, auch in, da sind Magnetfelder wieder wichtig, auch in verschiedene Richtungen. Das heißt, diese Nebel kriegen dann so bestimmte Formen, die schauen oft von der Seite aus, so wie Eieruhren, ne? Also so handelförmig. Wenn man von oben reinschaut, schaut es irgendwie aus wie so eine Röhre, wie ein Ring. Und innen bleibt jetzt aber genau dieser weiße Zwergstern über, also diese entartete Materie. Also in der Astronomie auf komische Begriffe, das ist nichts Schlimmes, die entartete Materie. Das ist nicht ein ziemlich cooler Zustand.
Cool ist er vielleicht, ne?
Ja, cool. Die Dinger sind, die können weit über 100.000 Grad Oberflächentemperatur haben. Das heißt, die leuchten eigentlich im UV-Licht. Die geben gar nicht viel Licht im normalen Lichtbereich ab, sondern das ist eine gewaltige UV-Lampe, nur mal so groß wie die Erde ungefähr, also nur ein Hundertstel von der Sonnengröße. Und dieses UV-Licht leuchtet jetzt diese Gase, die vorher abgestoßen waren, sind an. Und dadurch beginnen diese Gase aber von selber zu leuchten. Vor allem der Sauerstoff leuchtet dann intensiv grün, türkis, der Wasserstoff leuchtet rot. Und diese Farben können wir auf Astrofotobildern abbilden. Sehen kann man es leider nicht, dazu ist die Farbintensität nicht groß genug. Man kann sich die planetarischen Nebel anschauen, eben diese Ringe, diese Hanteln, da gibt es wunderschöne Objekte und mit einer Kamera kann jeder Interessierte kann das eigentlich färbig ablichten. Es ist mittlerweile nicht mehr schwer, solche Astrofotos zu machen. Und das sind wunderschöne Objekte, das sind so die Schmetterlinge des Universums. Also, wir haben sehr schöne, Sterne werden sehr schöne Leichen.
Naja, jetzt vielleicht eine Frage dazu. Nicht? Einerseits kann man sich vorstellen, diese Mechanismen, die Sie hier beschreiben, dass man die heutzutage berechnen kann, man hat eben gewisse Annahmen, sind schon Pauli-Prinzip und solche Dinge, die man quasi einstopft in den Rechner und er simuliert dann, was passiert. Aber ich vermute, diese Dinge weiß man aber vor allem durch Beobachtungen an anderen Sternen, die schon weiter sind. Also wo man jetzt schon das beobachten kann, was der Sonne erst bevorsteht. Weiß ich nicht, wie das ist.
Ja genau, also die Art und Weise, wie die Astronomie vorgehen kann, ist ja nicht, man schaut einen Stern an und wartet aber, was mit dem passiert. Ne? Bei mehreren Milliarden Jahren hat man dann doch eher weniger Finanzierung fürs Projekt. Das heißt, wir schauen uns Sterne mit verschiedenen Massen, verschiedenen Lebensdauern, in verschiedenen Stadien an. Also, und so hat man rekonstruieren können, wie denn so ein Sternenleben verläuft. Also, dass eben zuerst das Ganze mit einer Wolke beginnt, die allmählich zusammenfällt, durch irgendeinen äußeren Einfluss miteinander gewirbelt worden ist. Irgendwann wird es dann heiß genug, dass innen diese Kernfusion anfängt, dann ist es erst ein richtiger Stern. Und dann beginnt je nach Masse dann die Entwicklung. Meistens sind die Sterne auch nicht alleine, sondern mehrere Sterne. Und alle Sterne sind ja auch sowas wie unsere Sonne, also auch solche Gasbälle im Grunde. Ein bisschen verschieden zusammengesetzt, aber im Großteil immer das Gleiche. Ne? Wasserstoff, Helium und ein paar kleine Reste. Und anhand dessen, wie sich die entwickeln, gab man eben verschiedenste Beispiele, Sterne, die so und so weit sind, jüngere, ältere, größere, kleinere. Und das, da kann man quasi Statistik betreiben, da kommt so ein ganz berühmtes Diagramm raus, das Hertzsprung-Russell-Diagramm. Das ist sowas wie das Periodensystem der Astronomen, könnte man sagen. So, und da kann man ablesen, wie ist denn das, welche Arten von Sternen gibt's, was haben die für typischen Temperaturen, Helligkeiten. Und an dem kann man eben so ein Sternenleben rekonstruieren. Aber was genauer im Stern passiert, das ist dann tatsächlich Sternphysik. Also da gibt es Sternmodelle, die muss man rechnen, wenn man das Ganze ins Innere schauen möchte, sozusagen. Oder rechnen lassen.
Jetzt Sie sind ja sehr aktiv im Bereich, dass Sie also Sternwarten, also selber beobachten, will ich damit sagen. Das heißt also, vielleicht können Sie ein bisschen erzählen oder auch, was man eigentlich in dem Zusammenhang als Laie, als interessierter Laie vielleicht auch tun kann, oder wenn man sich dafür interessiert, oder ist das alles, muss man da zur NASA und Projekte einreichen? Ich nehme an, das kann man eben auf ganz verschiedenen Ebenen machen, aber vielleicht können Sie da ein bisschen einen Überblick geben, was da denkbar ist.
Also wenn man in die faszinierende Welt der Sterne eintauchen möchte, ist das eines der besten und schönsten Dinge, die man tun kann. Man nimmt sich einen Liegestuhl, fährt ein bisschen raus aus der Stadt, irgendwo hin, wo es schön dunkel ist, wo man den hinstellen darf und genießt einmal einfach diese Sternbilder, diesen Sternenhimmel, den es über einen drüber gibt, die Milchstraße, der dann rauskommt, in Bereichen, wo wir es wirklich noch, ja, nicht ganz so hell haben. Dunkel traue ich mir jetzt gar nicht sagen, weil Europa ist wahnsinnig lichtverschmutzt. Mhm. Also das nennt man jetzt wirklich Verschmutzung und es ist auch eine, die auch sehr naturschädlich ist. Also da ärgern uns nicht nur wir Astronomen drüber, sondern es ist für alle Lebewesen so schlecht. Aber natürlich, ja, ist es auch fürs das Sehen des Nachthimmels der Sterne sehr hinderlich, wenn da sehr viel Licht in der Nähe ist. Aber einfach einmal zuerst schauen wir, was gibt's denn für Sternbilder? Ja, da gibt's, es gibt Sternatlanten, es gibt einfach so drehbare Sternkarten, es gibt Apps fürs Handys. Da kann man einfach mal schauen, wo sind denn die Sternbilder? Ja, wie kann man sie orientieren am Himmel? Also das ist eines der schönsten Sachen überhaupt, wenn über einem die Milchstraße runterstrahlt und dann sieht man, ah, jetzt verfolge ich nach, wo verläuft der Drache zwischen dem großen und dem kleinen Bär. Ja, dass man das einmal sieht, dass man, also das ist, glaube ich, eines der schönsten Dinge, da braucht man kein Fernrohr dazu, nicht einmal Fernglas, irgendwas, wo man sich gemütlich ins Dunkle legen kann.
Aber man kann dann eben auch raffiniertere Dinge machen.
Ja, also da ist dann die Skala noch oben offen. Ja? Also das hört dann gar nicht mehr auf. Das nächste wäre dann, dass man dann ein Fernglas zur Hand nimmt. Allein schon mit einem Fernglas kann man sehr viele Kindergärten zum Beispiel anschauen. Also nicht jetzt, dass man die Kinder stalken geht. Sternenkindergärten natürlich. Offene Haufen, offene Sternhaufen. Die sind im Bereich der Milchstraße vor allem, des Milchstraßenbogens. Und da sind sehr junge Sterne, die gemeinsam entstanden sind, so ein Großfamilien sozusagen, also sind nur die Kinder da, die aus der Mutter Gaswolke, die kollabiert ist, da geboren werden gemeinsam. Und manchmal sind auch noch Gase da und in der Mitte, wo ein Sternhaufen ist, kann man schon mit einem Fernglas teilweise anschauen. Mhm. Auf der anderen Seite auch so Haufen an Sternen, wo aber nicht nur ein paar hundert oder tausend drin sind, wie in den offenen Sternhaufen, sondern Hunderttausende oder bis zu Millionen von Sternen, die Kugelsternhaufen, die sind so, wenn man sich die Galaxie als Scheibe vorstellt, so drüber und drunter, im sogenannten Halo der Galaxie, das sind so die Reste, die übergeblieben sind. und die haben sie dann kugelförmig zusammengeballt, vor allem alte Sterne, aber es sind eben so viele, dass sie so leuchtstark sind, dass man das auch Nebelfleckerl schon mit einem Fernglas sehen kann. Also man kann mit einem Fernglas und im Liegestuhl, das ist auch fürs Fernglas super, wunderbare Reisen durch den Sternenhimmel machen. Und dann kann man natürlich weiter aufrüsten. Ja, ein Teleskop, ein noch größeres Teleskop, besonders schön ein noch größeres Teleskop. Öffnung ist alles, also je größer, je mehr Licht man sammelt, desto mehr sieht man. Also nicht Vergrößerung, das ist wurscht, weitgehend, sondern man will mehr, viel Licht sammeln. Oder jetzt gibt es ja bequemere Lösungen, eben durch unsere unglaublich empfindlichen Kamerachips, die es jetzt gibt, CMOS-Chips, mit einer Kamera, mit einer normalen durchschnittlichen Spiegelreflexkamera 10 Sekunden den Himmel belichten und man wird staunen, was da alles drauf ist. Also auch das geht. Also das ist dann auch nach oben hin offen bis zu sehr spezialisierten Astrokameras, wo man dann diese unglaublich schönen Bilder anschauen kann, die viele von meinen Kollegen im Astronomenverein machen.
Aber das führt eigentlich jetzt dazu, was sozusagen am High-End dann stattfindet. Sie können sich nicht einfach so in Lehnstuhl setzen, sondern Sie müssen ja ein Projekt einreichen. Das muss wahrscheinlich jahrelang vorher schon vorbesprochen werden, was auf so einer Sonde dann einmal, welche Instrumente da mitfliegen, wer die Waren bedienen darf, was man da eigentlich genau betrachten will. Vielleicht können Sie das ein bisschen erklären und vielleicht in dem Zusammenhang noch ein Seitengedanke. Sie haben das eh schon mal erwähnt. Aber wir denken ja immer eigentlich nur an sichtbare Licht, aber die Sonne emittiert ja viel mehr. Und vielleicht, und da sind ja Kasteln drauf, die schauen sich andere Sachen auch an. Vielleicht, dass man das ein bisschen erklärt, wie funktioniert das eigentlich, diese Art der Forschung? Sie können nicht sagen, okay, morgen machen wir das, sondern das ist ja lange Vorbereitung.
Das stimmt, das sind lang vorbereitete Projekte, also schon bis es vielleicht mal anfangen, warum überhaupt Satellitenmissionen? Wie Sie sagen, die Sonne strahlt zwar im Großteil im sichtbaren Licht, das ist wahrscheinlich auch kein Zufall, warum unser Auge da besonders gut funktioniert, aber strahlt auch gerade ins Aus. Eruptionen von der Sonne gibt es besonders stark im Röntgenbereich, im extremen Ultraviolett. Ja. Wenn ich das beobachten will, dann muss ich jetzt raus von der Erde, weil die Atmosphäre das absorbiert. Und das ist gut für uns, weil es ist gut, weil die Atmosphäre ist eine Schutzschicht, weil sie absorbiert die Röntgenstrahlung, einen großen Teil von der extremen Ultraviolettstrahlung. Aber da muss man die Atmosphäre verlassen, das heißt, man braucht Satelliten. Das heißt, ich kann im sichtbaren Bereich gut von der Erde aus beobachten, in manchen anderen Wellenlängen kann ich das nicht. Das gilt jetzt für die Sonne und für andere Sterne noch extremer. Wir haben eh schon gehabt, besonders heiße Sterne, besonders groß sind. Da verschiebt sie die ganze Wellenlänge dort, wo die einen Großteil ihrer Energie abgeben, vom visuellen Bereich dann in das UV. Oder bei den kleineren Sternen, die strahlen mehr im Infrarot. Ne? Das möchte ich alles gern beobachten. Dazu brauche ich die Instrumente auf Satelliten. Und um Satellitenprojekte zu starten, das ist eine sehr mühsame Angelegenheit. Ja? Das braucht eine Koordination von vielen Personen in vielen Ländern, die zuerst mit einer guten wissenschaftlichen Fragestellung kommen, dann sagen, welche Messungen bräuchte man dazu, um diese Fragestellungen hoffentlich beantworten zu können. Und dann ist, wie können wir die Instrumente bauen, die das messen. Und das geht oft so an die Grenzen der Technologie ein bisschen, dass man Sachen schon neu ausprobiert, können wir das auch so messen. Oder ich sage auf der Sonne, wir sind dabei beim Röntgenteleskop, das auf diesem Solar Orbiter ist, das heißt STIX, so ein Spektrometer-Teleskop für Imaging X-Rays. Und im Röntgenbereich kann jetzt nicht so wie bei einem normalen Teleskop, das jetzt eine Linse hat oder einen Spiegel, dass das Licht gebrochen wird, sondern es ist so hochenergetisch, das wird dann irgendwo da hinten gebrochen. Ja, da kann ich nicht so einen riesen Teil darauf geben, deswegen hat man andere Methoden. Was wir dort jetzt haben, ist, dass wir Gerät entwickelt haben, ich sage, das ist ein ganzes Konsortium, hauptverantwortlich in der Schweiz, dass man Wolfram, ganz feine Gritter, ans vorne, ans hinten. Und das blockiert die Strahlung. Jetzt haben wir viele von diesen Gittern und je nachdem, wie die Quelle ist, ob die so kommt, kommt es durch beide durch oder nicht. Jetzt habe ich viele von diesen Gittern, verschieden breit, verschieden ausgedehnt, sodass wenn ich hinten messe, wo kommt in welchem Detektor wie viel Strahlung an, mit welcher Eigenschaft, kann man dann zurückrechnen, wie die Quelle, wo die Quelle war und wie die Quelle grob ausgeschaut hat. Hat es eben solche, so eine Bogenstruktur oder hat es zwei solche Kreise, so Fußpunkte und so weiter. Ja. Das ist manchmal das Fourier Imaging, weil man eigentlich wie bei großen Radioteleskopen indirekte Prozesse macht, ja, nicht mehr direkt abbildet. Und wenn es dann Gruppen gibt, die dann bei der ESA mal so Konzept einreichen, dann wird das meist einmal, oder bei der NASA in Amerika, dann wird das meist zum ersten Mal abgelehnt, dann kriegt man Feedback, warum das vielleicht wissenschaftlich, ist das meistens vielleicht ist es nicht spannend genug, machen kann wissenschaftlich sehr gut, aber technologisch nicht gut durchführbar, zu schwer, zu teuer, was auch immer. Ja. Und dann geht es mehrere Schritte und dann haben sie oft, dass sie dann viele Proposals kriegen, dann einmal ein paar aussuchen, die in eine, so eine erste Phase kommen, wo man mal sagen muss, man kann das grundlegend, kann man das entwickeln, wie man das da beschrieben hat, und davon werden dann wieder weniger ausgesucht. Ja. Und oft formieren sich dann auch Teams, machen vielleicht aus zwei Ideen eine Mission, weil vielleicht bessere Chancen haben oder es besser koordinieren können. Aber das dauert, mittlerweile sind das Jahrzehnte von den ersten Ideen, bis das Ding dann umgesetzt ist und ins All geschickt wird. Ja.
Und dann wird es gestartet, dann kommt es rauf, dann macht es Messungen und dann müssen ja die Messungen überhaupt erst verarbeitet werden, nehme ich an. Das wird auch nicht im Handumdrehen gehen, wahrscheinlich
heutzutage. Nein, das ist ja wieder ganz spannend. Wie gesagt, in der Astrophysik, wir haben ja eigentlich immer zu wenig Information. Ja? Weil wir können ja dorthin gehen, oder bei wenigen im Sonnensystem können wir Planeten vielleicht wohin fliegen, etwas messen, aber in anderen Sternen oder zur Sonne, wir können ja nicht hinfliegen, dort messen, wie heiß ist es, wie stark ist das Magnetfeld, wie dicht ist es dort, das geht nicht. Das kommt alles aus der Strahlung. Ja? Das heißt, wir messen Photonen als Funktion der Zeit, als Funktion vom Raum, als Funktion der Energie und vielleicht noch Polarisationszustand. Das sagt uns das Magnetfeld. Das ist die Information, die wir kriegen. Und dann haben wir immer Informationen, die uns wieder fehlen. Weil dann haben wir das halt jetzt irgendwie im Röntgenbereich, dann hätten wir es gerne visuell. Das heißt, es ist dann oft ein bisschen Puzzlespielen fast. Es gibt unterschiedliche Missionen, unterschiedliche Instrumente, die zeitgleich beobachten. Dann versucht man aus dem allen quasi verständlich zu kriegen. Wenn ich so einen Flare-Ausbruch habe, dann schaue ich unsere Daten von der Kanzelhöhe, dann schaue ich den STO-Satelliten von der NASA, dann schaue ich, ob es alle Orbiter beobachtet hat, dann schaut man vielleicht irgendwelche Plasmamessungen direkt vor Ort, die das später messen, wenn das drüber kommt, und versucht, diese Teile dann zusammenzusetzen. Ja. Plus mit Rechnungen von Modellen, ja, die man oft braucht. Die Magnetfeld kann ich auf der Oberfläche der Sonne messen, aber nicht in der Korona, wo es eigentlich brauchen wird, weil dort diese Ausbrüche passieren. Ne? Jetzt macht man das Bedingungen, hat man das 3-Vektorfeld gemessen, macht dann physikalische Annahmen und extrapoliert das dann in das Volumen raus. Ja? Das heißt, das kommt dann alles zusammen, dann kann ich sehen, wie passt das jetzt aber da mit den quasi Bildern, die wir jetzt im Ultravioletten haben, im Röntgenbereich, wo wir das Plasma abbilden können. Das heißt, das ist eine Mischung aus all diesen Aspekten, die man dann bei einzelnen Studien macht. Weil die Daten allein sagen gar nichts. Ja, Daten sind Daten. Also wie ich immer, in jeder Wissenschaft nutzt man Daten alleine gar nichts und was man damit macht.
Jetzt komme ich nochmal zurück sozusagen zu dem eher, unter Anführungszeichen, weil das stimmt natürlich eigentlich nicht, zu dem Amateurzugang. Ne? Das ist natürlich, das sind unglaubliche Prozesse und da ist sehr viel Geld im Spiel und so weiter. Aber trotzdem hat man das Gefühl, auch heute noch gelingt es in der Astronomie, dass man als Laie oder relativ mit bescheidenen Mitteln durchaus auch was beitragen kann zur Forschung. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, so Durchmusterungen oder Beobachtungen in Bereichen, die von der großen Wissenschaft nicht so beachtet werden, kommt mir vor, da gibt es schon Ansätze, wo man sich durchaus beteiligen kann.
Es gibt natürlich Dinge, wo manche unter den Amateurastronomen sich auch wissenschaftlich beteiligen wollen und das dann auch machen. Ich meine, die meisten machen es eigentlich einfach, um die Schönheit des Universums zu erleben. Gibt es viele Möglichkeiten. Man braucht ja nicht einmal eigene Fernrohre. Man kann Steirischer Astronomenverein, man kommt zu uns zum Verein. Also bei der Sternwarte Steinberg kann man einfach dann hinkommen, lernen, wie das funktioniert, dann auch selber beobachten oder mit dem Support des Vereins einfach mal die Schönheit erleben. Wir haben auch ein paar Leute, die sind an wissenschaftlichen Arbeiten interessiert. Ein Kollege zum Beispiel ist immer auf der Welt unterwegs zu den Sonnenfinsternissen mit einer Unmenge an Kameras. Ich glaube, zuletzt haben wir da 14 Kameras mitgehabt, der Matthias. Und macht also sehr gezielt Aufnahmen, um Bereiche zu fotografieren, die eben wissenschaftlich von der Erde auch, aber auch von Satelliten aus so nicht zugänglich sind. Weil man kann zwar mit so einem sogenannten Chronographen die Sonne abdecken, man kriegt aber dann nur einen relativ weit entfernten Bereich der Sonne. Und zu dieser, bei den Direktaufnahmen hat man nur knapp über der Oberfläche Bereiche, also Oberfläche, da wo halt unsere Strahlung herkommt, und so der Bereich dazwischen, diese gewisse Wissenslücke, und da hat also dort Initiativen gegeben, dass Amateurastronomen, die bei Sonnenfinsternissen sind, so bei der letzten in den USA, aber das ist ein großes Thema, entlang der ganzen Linie Aufnahmen gemacht haben, wo man eben diesen mittleren Bereich der Korona abbilden konnte. Das ist so ein Beispiel, wo sich Amateure in die Sonnenforschung einbringen. Man kann aber die Grundlagen lernen, also ein anderes Vereinsmitglied von uns, der vermisst die Geschwindigkeit von Sonneneruptionen. Das kann man mit Amateurmitteln machen, über Spektroskopie. Mhm. Und braucht dazu spezialisierte Fernrohre, eine Software, die es allerdings gratis gibt, und man kann solche Dinge schon ausmessen und einmal lernen, wie da die Wissenschaft da funktioniert. Ist jetzt kein wissenschaftliches, relevantes Ergebnis, das kann man natürlich auf andere Art besser messen, aber man kommt einmal hin in Richtung Wissenschaft, wie das eigentlich funktioniert. Oder ein Projekt von Detlef Hartmann auf der Emberger Alm, das ist also, da findet seit 40 Jahren ein großes Teleskoptreffen statt, ein Berliner Hobbyastronom, und der fotografiert seit 18 Jahren, glaube ich, ein Objekt, Messier 1, es ist also ein Supernova-Überrest, also da ist vor 800 Jahren eben ein Riesenstern explodiert in einer Supernova, und er macht so viele Aufnahmen nur von einem Objekt, immer mit den gleichen Kameras, wie er nur kann, und hat einen Zeitrafferfilm daraus gefertigt, wo man die Dynamik in diesem Nebel sieht. Mit einem wissenschaftlichen Instrument würde man nie so viel Beobachtungszeit für ein so Objekt verwenden, das man im Grundprinzip eh schon kennt. Das ist viel zu teuer, das braucht man für was anderes. Also solche Nischenbeobachtungen können Amateure machen und dabei Erkenntnisse liefern, um die sich dann die wissenschaftliche Astronomie nicht kümmern kann, weil es viel mehr gibt als das, was eigentlich an Mitteln, Instrumenten, an Personal zur Verfügung steht.
Ich darf da kurz einhaken, weil das ist ja ein wichtiger Teil. Weil in der Wissenschaft muss natürlich immer alles ganz neu und innovativ sein, ist auch gut. Aber manchmal gehen so langfristige Projekte dann unter, für die kriegt man keine Förderungen. Ja? Also ich kann keine Förderung kriegen, ein Objekt 20 Jahre, obwohl das wirklich notwendig ist, weil ich sich manche, wenn ich sage, ein Sonnenzyklus, der dauert 11 Jahre einmal, dann brauche ich noch einmal 22 Jahre, gibt es auch teils bei anderen Sternen, aber da kriegt man nicht die Beobachtungszeit und nicht die Fördermittel, um sowas zu machen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass es trotzdem gemacht wird. Das ist, sind wichtige Beobachtungen, die ja durchaus in der Wissenschaft gebraucht werden. Ja?
Ich möchte vielleicht doch noch eine Frage anreißen, aber es kann leicht sein, dass jetzt im Publikum noch
eine Frage.
Die eine. Ja, bitte, entschuldige.
Hans Semmler, danke für den Abend, bis jetzt schon. Wenn ich Sie richtig verstehe, hat das Sonnensystem ja schon einige Jährchen am Buckel. Gibt es Berechnungen, wie alt unser Sonnensystem werden wird, bevor sie die Sonne schöne Laich wird? Oder fußballtechnisch befinden wir uns am Beginn der zweiten Halbzeit, mittendrin oder knapp vor der Nachspielzeit?
Mhm. Ziemlich genau in der Halbzeit. Also die Sonne hat so 4,5 Milliarden Jahre schon gelebt und wird noch einmal, also sie ändert sich langsam, aber es wird noch einmal so als ein Stern, so wie es jetzt ist, noch einmal so lang ungefähr leben, bevor dann die großen Änderungen kommen, die der Norbert Sieler schon beschrieben hat, ja, dass es dann zum roten Riesen wird und der innere Teil dann zum weißen Zwerg kollabiert, heiß ist und ausklingt. Ja. Aber das heißt, da ist noch sehr viel Zeit vor uns.
Ja. Vielleicht doch ein Punkt noch, der uns vielleicht ein bisschen von der Erde, von unserer Sonne auch wegführt, aber natürlich, das ist unser Hauptanschauungsmaterial für solche Fragen. Was meint man, Podium, gibt es anderswo Leben? Werden wir das auch irgendwie in absehbarer Zeit unter Umständen entdecken oder Spuren davon entdecken? Was würde das bedeuten, wenn wir das entdecken? Weil wenn wir so einen Stern schauen und da was entdecken und der Stern ist 400 Lichtjahre weit weg, dann ist ja dort schon ganz was anderes los eigentlich. Also, oder ist es so einzigartig, diese Kombination aus Sonne, Abstand der Erde von der Sonne und das ganze Umfeld, dass man sagen muss, das ist sehr unwahrscheinlich, dass wir da je Kenntnis haben werden von einer anderen Zivilisation oder so, oder zumindest von Leben, ja. Ich weiß nicht, richtet sich keiner an beide.
Ja. Also, das sind beide Sachen, wie gesagt, es wir haben einerseits, wenn man unsere Milchstraße anschaut, dann hat die 200 Milliarden Sterne. Das ist viel. Wenn man abschätzt, wie viele solche Galaxien es gibt im Universum, sind das nochmal 100 Milliarden. Wenn man das zusammengibt, dann kommt man von einer Zahl von 10 hoch 22, Zahl von mit 22 Nullen an Sternen, die es gibt. Und die meisten von ihnen haben wahrscheinlich Planeten, ja, weil bei der, wenn sie, wie wir schon gehört haben, jetzt ja Sternbilder, da gibt's auch um die Scheibe, da bilden sie dann die Planeten raus, ja. Und mittlerweile, das ist manchmal gar nicht so ganz bewusst noch, wir kennen jetzt seit mittlerweile 30 Jahren Planeten auf anderen Sternsystemen, diese extrasolaren Planeten, ja. Das ist der erste 1995 entdeckt worden, mittlerweile kennt man schon fast 6000, wahrscheinlich gibt's viel, viel mehr. Das heißt, prinzipiell gibt's natürlich diese Planeten, wo es Leben geben könnte. Und wenn man anfängt, die Wahrscheinlichkeiten dann wieder anzuschauen, obwohl man mit so einer riesigen Zahl anfängt, dann wird es halt irgendwie manchmal schwierig, ja? Weil der Stern sollte halt Stern sein, vielleicht sowas Ähnliches wie unsere Sonne, nicht viel, viel größer, dann ist die Lebenszeit zu kurz, dann kann sie schwer jetzt ein Planetensystem oder halt Leben dort ausbilden. Dann sollte halt der Planet irgendwo in der Region sein, wie unsere Erde, das nennen wir die habitable Zone, dort wo Wasser, wenn wir uns Leben vorstellen, wie wir es kennen, dann wollen wir Wasser im flüssigen Zustand haben, ist er näher, ist es zu heiß, ist er weiter weg, ist es zu kalt, ja. In unserem Planetensystem ist genau die Erde in dieser habitable Zone, ja. Keiner von den anderen Planeten. Und dann ist halt, dann sollte der Stern auch nicht zu jung sein, nicht zu aktiv sein, weil dann kann er wieder, wenn sie Atmosphäre bildet, die Atmosphäre wegblasen, wenn der Planet zu klein ist oder mehr, kann die Atmosphäre nicht halten. Das sind schon alles mal Sachen, oder gibt's eine Plattentektonik auf einem Planeten, so dass klimatisch sie was längerfristig ausbilden kann. Schon auf der Sache gibt's, ist das wahrscheinlich, und dann gibt's alles anders. Wie, weil wir wissen ja dazu genau, wie es jetzt das Leben dann wirklich gebildet hat. Wenn sie letztlich irgendwo etwas wie intelligentes Leben bildet, als Zivilisation, dann war dann auch die Frage, wie lange gibt's die überhaupt, ja? Das heißt, wie wahrscheinlich es ist, dass wenn wir, ja, Milliarden haben von so einem Sternleben, aber Zivilisation, wie wir sie kennen, ja, da reden wir ja von 10.000 Jahren oder so, ja?
Das ist ein Bruchteil. Da müsste man Riesenglück haben, dass wir genau in den Bruchteil hinschauen, ne?
Auch das, genau. Das eine gibt es, und das andere ist, hätten wir Möglichkeiten, dort hinzuschauen oder überhaupt zu kommunizieren, ja? Aber es ist eine wichtige und spannende Frage, und es ist halt jetzt auch schon ein wichtiges Thema bei den Exoplaneten, wo man auch jetzt beim James-Webb-Teleskop von der NASA, das ist das größte Teleskop jetzt im Weltraum, das von Exoplaneten, also Exoplaneten kann ich feststellen, indem wir einen Stern haben und dann zieht so ein Planet vorne gerade davor und macht das Licht ein bisschen weniger, das der Stern aussendet, ja, ganz, ganz wenig. Oder ich kann messen, dass der Stern einen Einfluss hat mit seiner Gravitationskraft, der Planet auf den Stern, dass der auch sich ein bisschen bewegt, dann sehe ich, wie sich Spektrallinien durch den Doppeleffekt verschieben. Ja. Weil in dieser Transmissionsmethode, was man dort jetzt machen will, ist in dem Moment, wo quasi ein Planet ist, und nehmen wir an, er hat Atmosphäre, wo der dann so vorne eintaucht, dass wir eigentlich das Licht vom Stern benutzen, das geht durch die Atmosphäre durch. Und wir messen das da hinten und versuchen das aufzulösen und halt auf quasi Elemente zu suchen, die, oder Spektralien, die darauf hindeuten, auf die nur entstehen, wenn es Leben gibt, ja.
Darf ich kurz einhaken? Es funktioniert dann so, dass so von dem Licht, von dem weißen Licht, was durchgeht, fehlt dann ein bisschen was, ja. Und es fehlt das, was eben die Gase von der Atmosphäre dieses Planeten wegschlucken können. Und an dem, was fehlt, also an den Lücken, die wir dann in dem Licht haben, in den Farben haben, kann man rückschließen, was für Gase sind denn da in der Atmosphäre dieses Planeten drinnen. Und ja, da gibt's dann Modelle, es gibt gewisse Gase, die Hinweise auf Leben sein könnten. Ja? Also wenn da Sauerstoff ist, wenn da Methan und Sauerstoff also gleichzeitig in der Atmosphäre macht,
dann gibt's ja vielleicht CO2.
Also wenn da FCKWs so drinnen sind zum Beispiel, die entstehen nicht natürlich, dann sind gleiche Wahnsinnige wie wir dort auf diesem Planeten. Genau. Ja, genau. Die ihre Umwelt verschmutzen, könnt, wird man sehen, ne? Möglicherweise. James Webb ist das erste Weltraumteleskop, das potent genug ist, dass es wirklich solche Messungen machen kann. Und also wir werden bald mehr darüber wissen, wie groß die Wahrscheinlichkeiten für weiteres Leben sind. Unser Problem ist, wir haben mal mit einer Stichprobe von 1, wir selber. Es kann sein, dass wir wirklich ein absurd seltener Zufall sind, weil wirklich wahnsinnig viel zusammenpassen muss, dass sich Leben entwickelt und stabil und nicht wieder sofort weg ist oder sich gar nicht bildet. Kann aber sein, dass das total normal und häufig ist. Wir wissen es nicht. Wir bräuchten zumindest einen zweiten Fall. Wenn wir einen zweiten Fall finden würden, können wir davon ausgehen, okay,
Wird häufig sein, ja? Weil es eben so wahnsinnig viel Sterne, Planeten, Galaxien gibt, dann wird Leben häufig sein. Aber sagen wir nur eine Stichprobe von einsam, können wir eigentlich redlich nur raten, also nur spekulieren. Man kann vielleicht sagen, was man gern hätte.
Aber es ist jetzt eh schon angesprochen worden, aber gesetzt den Fall, jetzt haben wir da irgendeinen verdächtigen Fall, wo wir uns denken, das könnte jetzt wirklich Leben sein, aber was dann? Also wie könnte man da irgendwie Beziehung aufnehmen? Das dauert ja alles endlos lang. Also wenn ich dort was hinschicke, muss ich 1000 Jahre warten, bis was zurückkommt. Also ist das, was würde uns das helfen?
Also die Kommunikation mit den Einzeller, die man am ehesten so erwarten, wird wahrscheinlich nicht so spannend und ergiebig sein. Abgesehen davon, dass es Wahnsinn wäre, sowas zu finden. Wenn wir jetzt SETI nehmen, also wirklich die Suche nach intelligenten Leben. Wenn man sich das näher durchdenkt, kann es sein, dass das so fremdartig ist, dass wir uns mehr freuen würden, denen nie wirklich selber zu begegnen. Weil die Chancen stehen sehr gut, dass das nicht gut ausgehen wird. Ja? Also die Galaktische Konföderation, die ist eigentlich eher nicht so wissenschaftlich redlich. Also es ist Vielleicht sollen wir froh sein, wenn wir kein intelligentes Leben finden. Ja, wenn wir auf der Erde intelligentes Leben finden würden, wäre schon fein. Manchmal auch schwierig. Aber ja. Welches, das da zu uns kommt, da glaube ich, ist es besser, wenn wir mit dieser Erfahrung nicht machen müssen.
Ja, das ist vielleicht eher ein gutes Stichwort jetzt. Wir haben früher von der habitablen Zone geredet, wo die Erde genau drinnen ist. Aber es gibt ja Überlegungen oder Gedanken, diese habitable Zone auszuweiten. Stichwort Elon Musk und Marsbesiedlung und so weiter. Wie sehen Sie das? Ist das eine vernünftige Geschichte oder ist das eigentlich der helle Wahnsinn? Was wäre damit gewonnen? Wäre was gewonnen oder nicht? Wie sehen Sie das? Volle Begeisterung.
Nein, wissenschaftlich ist es interessant, natürlich geht das, ja, aber wenn man sagt, man besiedelt das ist ja, der Mars ist höchst unwirtlich, ja, das ist keine schöne Gegend dort zu wohnen, oder wenn man es überhaupt schafft, was aufzubauen, dass man dort irgendwelche Verschläge hat oder unter der Oberfläche lebt, ja, ein schöner Platz zum Leben ist unsere Erde, ich sage das jetzt wirklich, der perfekte Ort zum Leben, ja, und das sieht man, wenn man jetzt die Bilder von der Erde sieht, von der Apollo-Mission, diese ersten Bilder, ja, von dieser wunderschönen Erde, mit diesem blauen, mit dieser ganz, ganz dünnen Atmosphäre drüber, die man sieht, ja, die aber so wichtig ist, weil sie unser Leben halt überhaupt ermöglicht, das ist gut, ja. Ich sage, den Mars zu besiedeln, ich glaube nicht, dass es geht im großen Ausmaß, den Mars zu besiedeln. Man wird es schaffen, zum Mars zu fliegen, das glaube ich schon, ja. Gibt es jetzt eine gewisse Intention, aber das ist, so wie ich das sehe, ist es eher ein gewisses Interesse der Machbarkeit, ob das geht und dass man das da will. Ja. Aber ich glaube, das ist weit weg von irgendwelchen Besiedelungen, die man in Science-Fiction-Romanen sieht oder Filmen sieht.
Das sind ja tolle Konzepte. Also was müssen wir denn machen? Wir müssen irgendwo uns einen Kometen greifen, also so einen dreckigen Schneeball von ein paar Kilometer Größe oder mehrere davon, müssen die so umlenken, dass die alle auf den Mars drauf fallen, Einschläge machen, um mal eine Grundatmosphäre dort zu erzeugen, um die Temperaturen zu erhöhen, und so weiter und so fort. Also da müsste man die Ressourcen unserer Welt für Jahrhunderte nur in das Projekt reinstecken, alles andere können wir bleiben lassen, weil das wahnsinnig viel an Ressourcen verbrauchen würde, dann hätte man vielleicht kurz Bedingungen, wo Menschen eine Zeit lang überleben könnten, bis dann die Atmosphäre vom Mars wieder verschwunden ist, weil der Mars ja kein Magnetfeld. Das heißt, die Atmosphäre wird dann relativ schnell wieder aberodieren. Also ganz so besonders effizient ist die Idee nicht, sagen wir mal. Man kann darüber nachdenken, was wäre nötig, um das zu tun. Es ist physikalisch im Prinzip möglich. Es ist nichts Unmögliches. Es ist nur technisch völlig undurchführbar.
Die Sonne, das Universum und wir. Was sagt das Publikum? Was möchte das Publikum noch wissen, bevor wir uns da durch die Sonneneinstrahlung selbst schon auflösen im Saal?
Das Universum wurde geboren, sagt die Wissenschaft, ne? Erste Frage, kommen wir zu dieser Schlussfolgerung, weil unsere Beobachtungsfähigkeiten nicht weiter reichen? Ja? Und das Zweite ist, das Universum hat sich dann, also innerhalb dieser 12 Milliarden Jahre, um die geht es ungefähr, ausgedehnt. Ne? Bis wie weit? Ne? Das müssten aber gigantische Geschwindigkeiten sein, ne? Mit denen sich das Universum da ausgedehnt hat. Und wenn sich's ausgedehnt hat, wann wird denn das sein? Wann wird es wieder zusammenfallen? Mhm. Danke.
Kann ich gerne was dazu sagen? Also, wie kommt man auf die Idee? Vor noch 100 Jahren waren die Wissenschaftler eigentlich überzeugt, unser Universum ist statisch. Das hat entweder gewisse Größe oder ist unendlich und verändert sich eigentlich nicht. Ja? Von einer Ausdehnung war keine Rede, hat eigentlich niemand mit sowas gerechnet, dass sich das Universum ausdehnen könnte. Dann kam Einstein mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie, ja, die eigentlich ganz was anderes beschreibt. Die beschreibt, wie Massen den Raum verformen und wie Gravitation funktioniert, wie Schwerkraft funktioniert. Aber wenn man beginnt, diese Formeln aufs Universum anzuwenden, und das hat ein belgischer Priester gemacht, Georges Lemaître, dann ist er draufgekommen, die Gleichungen, die erlauben keinen statischen Zustand. Das ist immer dynamisch. Dieses Universum muss sich bewegen, es muss sich entweder ausdehnen oder zusammenziehen. Was anderes erlauben diese Art der Gleichungen nicht. Das war jetzt mal ein rein mathematisches Ergebnis. Das war die eine Seite. Die andere ist, und wenn es sich verändert, wenn es zum Beispiel größer wird, ja, dann war es irgendwann einmal winzig klein. Das muss man nur in der Zeit zurückrechnen. Auf der anderen Seite gab es Edwin Hubble. Edwin Hubble konnte messen durch Cepheiden, also durch eine bestimmte Entfernungsmessmethode, dass die Andromeda-Galaxie, damals hat er gemessen, 900.000 Lichtjahre weit weg ist, heute wissen wir, es sind 2,5 Millionen Lichtjahre, dass das also sehr weit weg ist, und hat diese Methode der Entfernungsmessung jetzt auch auf diese anderen Nebel angenommen, von denen man jetzt wusste, ah Moment, das sind nicht einfach nur Nebel, die sind so weit weg, das sind eigene Galaxien. So, diese spiralförmigen Nebel und länglichen Nebel, die man so sieht, ja. Und hat gesehen, je weiter die von uns entfernt sind, desto mehr ist das ganze Licht rot verschoben. Rot verschoben bedeutet eine Wellenlänge, die eigentlich bei was weiß ich, 500 Nanometer liegen würde, die liegt bei 520, ja. Also, das Licht ist woanders, hat ein bisschen andere Farbe. Das, was grün ist, das sehe ich jetzt eigentlich schon gelb oder so, ja. Solche Dinge. Und wie kann man sowas erklären? Hubble hat es nicht erklärt, hat nur gesagt, das beobachte ich, aber die Erklärung liegt auf der Hand. Wenn sich das Universum wirklich ausdehnt und von weit weg kommt jetzt Licht zu uns, dann braucht das Licht, oder Lichtwelle zum Beispiel, das braucht den Platz, ja, sagen wir, oder 1 Million Lichtwellen. Und wenn sich der Raum ausdehnt, dehnt er sich nicht außen aus, sondern jedes Stück dehnt sie aus. Das heißt, dieses Stück Raum, wo diese Lichtwelle drin ist, dehnt sie aus und dehnt das Licht mit. Und deswegen kommt es zu dieser Rotverschiebung. Das war der erste Nachweis. Diese Rotverschiebung der Galaxien, je weiter sie weg sind, das wird automatisch rauskommen, wenn wir sich ausdehnen in das Universum haben. Man kann dann rechnen, wie schnell ist das? Da kommen dann ungefähr 70 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec heraus, also 1 Million Parsec sind so knapp 3 Millionen Lichtjahre. Und je weiter das weg ist, desto schneller fliegt alles von uns weg. Wie wenn man auf einen Luftballon lauter Punkte draufsetzt und man bläst den Luftballon auf. Dann bewegen sich alle Punkte voneinander weg. Das war das eine. Das zweite war, dass man dann gesagt hat, gut, wie müsste denn das physikalisch sein, wenn das Universum so klein war? Das kann man mit unseren physikalischen Gesetzen, das kann man einfach mal machen. Was passiert dann? Dann kommt die ganze Materie und Energie, die im Universum drinnen ist, ist dann geballt auf einem viel kleineren Raum, ist heiß und dicht. Und wenn man das versucht zurückzuverfolgen, quasi bis zu einem Bruchteil einer Sekunde am Anfang. Und hat dann quasi den Film rückwärts laufen lassen, was passiert da physikalisch, was müsste da passieren. Am Anfang haben wir Strahlung, aus der Strahlung werden irgendwelche Teilchen, da entstehen Wasserstoffkerne und in einer gewissen Phase funktioniert das ganze Universum wie ein Sonnenkern und es wird Helium draus. Und nach, das ein paar Minuten lang, 3 Minuten glaube ich, und nach dieser Phase ist das Universum schon zu kühl und wir können kein weiteres Helium produzieren. Und dann haben wir ungefähr ein Viertel der Masse in Helium umgewandelt nach den physikalischen Modellen. Und genau das beobachten wir auch. Das heißt, die Materieverteilung zwischen Wasserstoff und Helium beobachten wir so, wie es auch diese Theorie eines Urknalls und eines experimentierenden Universums hergibt. Und da gibt es aber auch was Drittes, da haben wir gesagt, okay, irgendwann ist das Universum, das sehr dicht war, da war so viel Materie, dass sich Licht nicht ausbreiten konnte. Und nach 380.000 Jahren muss dann einen Zeitpunkt gegeben haben, dass das Licht raus konnte, dass das Universum durchsichtig geworden ist. Weil nämlich die Kerne des Wasserstoffs, die Protonen, diese Elektronen eingefangen haben und damit ist das Universum durchsichtig geworden. Und da müsste es eine Strahlung geben, die wie eine Halogenlampe am Anfang geleuchtet hat, so eine 3000 Kelvin Strahlung, und die dürfte nochmal 2,7 Kelvin Strahlungsenergie haben, ja? Also Strahlungstemperatur. Sucht's die? Die hat man gesucht. Und dann haben sich welche gemeldet von einer Kommunikationsfirma, die so eine Hornantenne gehabt haben, ein Herr Wilson, und der zweite Name fällt mir jetzt nicht ein, und haben gesagt, bitte.
Penzias.
Ja, genau. Penzias. Wir haben diese Strahlung, die geht uns schon die ganze Zeit auf die Nerven, weil überall, wo wir unsere Antenne hinrichten, kommt diese blöde Störstrahlung rein. Ja? Die haben schon Taubendreck runtergeputzt aus der Antenne und weiß Gott, was alles passiert, probiert und haben diese blöde Hintergrundstrahlung, die sie von überall her gemessen haben, nicht weggekriegt. Und das war genau diese Hintergrundstrahlung, die die Theoretiker vorhergesagt haben. Also wir haben drei Hinweise darauf, die sich sehr gut erklären lassen, wenn es dieses sich ausdehnende Universum gibt und man hat kein anderes Modell, wie man die drei Sachen anders gut erklären könnte. Es passt einfach sehr, sehr gut zusammen. Also ganz falsch wird es nicht sein. Das war jetzt ein bisschen sehr ausführlich, Entschuldigung.
Nein, das war eine ganz spannende Genese, sozusagen.
Die Franziska Konitzer von AstroGeo hat gerade mehrere Podcast-Folgen dazu gemacht, das kann man sich anhören. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich über diese Dinge genauer zu informieren.
Aber eines kann man, glaube ich, auch sagen, und ich würde sagen, jetzt beschließen wir diesen spannenden Abend. So viel wir auch wissen, so viel wir sowohl beobachtet haben, gemessen haben, als auch simuliert haben in den Rechnern und versucht haben, durch Modelle zu erreichen, so viele Dinge sind noch offen. Und soweit ich weiß zum Beispiel, es gibt auch jüngst wieder Diskussionen, ob also diese erste Zeit des Universums tatsächlich so gelaufen ist, wie man glaubt. Da gibt es immer wieder Zweifel dran an verschiedenen Aspekten dieser Theorie, die natürlich auch sehr kompliziert ist. Also in Wahrheit, das lernt man nicht so im Vorbeigehen. Das heißt also, mit anderen Worten würde ich sagen, es gibt genug offene Fragen, es gibt genug Dinge, die man auch in Zukunft wird experimentell untersuchen können, über die man nachdenken wird können. Und ich weiß nicht, ob ich da im Sinn der beiden Experten auch rede. Ich glaube durchaus, dass sich das Fach auch in Zukunft lohnen wird. Es wird nicht alles erforscht sein in wenigen Jahren und es wird durchaus Platz für Neues sein. Ansonsten darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie das auch bei dieser sonnengetriebenen Hitze ausgehalten haben. Und ich wünsche einen schönen Tag noch, einen schönen Abend. Danke schön.
So, das war diesmal ein ziemlich langer Start in unser neues Podcast-Jahr. Das nächste Mal, verspreche ich, wird schon ein bisschen kürzer, auch eine Sonderfolge. Wir schauen zurück zum Kepler-Teleskop-Treffen. Dort hatten wir am Ende unseres Treffens einen Vortrag über den Anfang des Universums, und zwar von niemand Geringerem als Franzi Konitzer von AstroGeo, dem tollen Astronomie-Podcast, den Karl Urban und eben Franziska Konitzer seit vielen Jahren betreiben. Also freut euch schon auf eine tolle nächste Folge. Die übernächste Folge wird dann endlich eine mit meinen Schülerinnen und Schülern des Mehrschulenkurses Astronomie sein. Also dann einmal bis in 2 Wochen mit Franzi Konitzer. Wir sagen ciao.